Letzte Woche haben wir noch Witze drüber gemacht, dass wir mit Sicherheit jetzt nach der wechselhaften Verlauf dieser Saison gegen City gewinnen werden und ja, uns überhaupt über die sehr fragile Saison der Spurs lustig gemacht. Und es ist eigentlich noch krasser gekommen, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen hätten. Erahnen können, weil die Spurs gewinnen 4-0 gegen ja, das Überteam schlechthin, Manchester City. Und ja, darüber reden wir heute. David ist noch mit dabei. Hallo David.
Hi Max. Felix leider heute nicht am Start. Er leider erkrankt.
Genau.
Gute Besserung an ihn. Ja, das Überteam, ja, auf jeden Fall mit Blick auf die letzten Jahre.
Ja, genau. In Klammern.
Hatten jetzt City im Vorfeld viermal. Ich weiß jetzt nicht, ob es die fünfte oder die sechste Niederlage war, die wir ihnen zugefügt haben. Hatten auf jeden Fall ordentlich am Stück verloren. Tottenham, du hast es erwähnt, wir haben es in der letzten Podcast-Folge besprochen, auch mit einem Auf und Ab. Ich habe das gerade nochmal hier rausgesucht. Wir haben jetzt seit dem Spiel gegen Manchester United Ende September nicht mehr in der Premier League zweimal am Stück gewonnen. Also es folgte dann immer auf einen Sieg, folgte immer eine Niederlage, dann wieder ein Sieg, dann wieder eine Niederlage und so weiter. Dieses Muster hat sich jetzt fortgesetzt nach der sehr, sehr, sehr enttäuschenden Niederlage gegen Ipswich, die wir ja in der vergangenen Podcast-Folge besprochen haben, vor der Länderspielpause.
Ja, wo wir auch alle ein bisschen deprimiert waren.
Genau, wo wir alle ein bisschen deprimiert waren, wo wir alle glücklich
verständlicherweise
waren, dass jetzt die Länderspielpause ansteht und wir alle mal zwei Wochen uns wieder befreien können von diesem Fußballverein, mental zumindest. Ja. Dann das Spiel gegen City jetzt und ich glaube, ich hatte 2-2 getippt oder so. Es hat wirklich alle Erwartungen übertroffen. Es wurde von vielen, glaube ich, zu Recht als das beste Spiel der Ära Ange Postecoglou
ganz bestimmt
bezeichnet. Das ist, glaube ich, absolut fair. Man muss natürlich dieses Sternchen setzen, was ich gerade schon angesprochen habe. Manchester City aktuell in einer noch in den letzten Jahren nie dagewesenen Formkrise. Auch Pep Guardiola. Ich habe jetzt die genaue Statistik nicht im Kopf. Da gab es ja am Wochenende viel Diskussion, seit wie vielen Jahren der nicht mehr so fünfmal am Stück verloren hat.
Fünfmal verlieren am Stück für City.
Ja, das ist
unglaublich,
das ist,
wirklich.
Das ist unvorstellbar.
Ja.
Und dann hätte zweimal davon ja gegen uns. Also es ist die Niederlage im League Cup, EFL Cup, zählt da ja, glaube ich, auch noch zu dieser Negativserie dazu. Damals ja mit einer etwas geschwächten Mannschaft, wobei die natürlich auch immer noch sehr stark war. Jetzt waren es tatsächlich ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, und damit können wir dann vielleicht mal loslegen, ja eigentlich eher die Spurs, die geschwächt waren. Denn man musste, wie ja so häufig in der jüngsten Vergangenheit, mit einem Innenverteidiger-Duo antreten, was so jetzt nicht, sag ich mal, die erste Wahl ist nicht optimal. Also es spielten Radu Dragusin und Ben Davis in der Innenverteidigung für die Spurs. Und die haben das echt ziemlich souverän gemacht. Die Null wurde gehalten gegen ein, ja, muss das glaube ich auch fairerweise festhalten, über weite Strecken erschreckend schwaches Manchester City.
Ja, die ersten paar Minuten waren ganz gut, oder? Ja. Da hatten sie so zwei große Chancen, aber sonst.
Ja, aber das hat unsere Defensive da wirklich sehr gut gemacht. Und dann, eine entfesselte Leistung von James Maddison.
Ja.
Mittlerweile gewohnt überragende Leistung von Dejan Kulusevski. Ich glaube, dass auch die anderen Spieler da vorne im Mittelfeld und im Sturm, auch ein Solanke, der ja auch an dem einen Tor direkt beteiligt war, sich da sehr verdient gemacht haben, sehr gut präsentiert haben. Ein Son, der auch im Zusammenspiel mit Maddison sehr gut harmoniert hat. Ich glaube, das hat keiner von uns in der Form kommen sehen, aber die Spurs gewinnen 4-0. Zwei Tore relativ nah aufeinander folgend in der Anfangsphase durch Maddison. Und danach war der Sieg eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr richtig gefährdet. Man hat das dann später noch erhöht durch Pedro Porro und dann ganz am Schluss noch kam sogar noch Timo Werner zu einem Scorer-Punkt.
Ja, ne. Das war schön. Und, das war.
Ja, also ein völlig so nicht eingepreister Sieg, würde ich mal sagen. Der die Spurs jetzt auch tabellarisch wieder nach oben katapultiert und dann geht's immer wieder los. Das was wäre, wenn. Wenn wir nicht gegen Ipswich verloren hätten,
ja,
wenn wir nicht gegen Crystal Palace verloren hätten, wenn wir nicht gegen Brighton die Führung aus der Hand gegeben hätten. Und
Unglaubliche.
Ich habe das Gefühl, wir sprechen diese Saison die ganze Zeit über ein und das gleiche Thema. Und das ist, oder das lautet, wir sind besser, aber nicht konstant. Wenn wir jetzt mal dieses große Thema der Entwicklung im zweiten Jahr unter Ange betrachten, das hat auch Ange jetzt so nochmal offensiv formuliert nach dem Spiel gegen Manchester City, dass wir besser geworden sind. Aber es einfach nicht zeigen können, immer.
Nicht immer, genau. Und gerade halt auch gegen Gegner, die vermeintlich deutlich schwächer sind als wir. Oder da es halt besonders nicht zeigen können, ne? Woran auch immer das liegt, ob das vielleicht auch an einer gewissen taktischen Ausrichtung liegt, ob das, was wir letztes Mal ja auch besprochen haben, irgendwie was Mentales ist oder was auch immer. Aber ich glaube, ich würde das auch unterschreiben, dass wir insgesamt, die letzte Saison hatte halt auch verschiedene Gesichter, nicht wahr? Aber wenn man es vielleicht so gerade mal mit der Rückrunde vergleicht, dass wir, glaube ich, insgesamt besser geworden sind, es ist halt wirklich, ja, wie du gesagt hast, und sehr schade, dass wir da nicht noch wenigstens einen Sieg mehr hätten holen können. Wo ständen wir, wenn wir einen Sieg mehr hätten? Weißt du, ich habe es gerade gar nicht.
Ich habe auf Rang 3.
Wir Dritter?
Wir wären auf Rang 3 mit einem Punkt hinter City, glaube ich.
Ja, Wahnsinn, ne? Ach, also, dass City immer noch auf Platz 2 steht, obwohl die jetzt hier in einer Tour verlieren. Ne?
Ja, wir wären punktgleich mit Chelsea, Arsenal und Brighton, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses wären wir auf Rang 3, einem Punkt hinter Manchester City. Und
dann
8 Punkte hinter Liverpool. So, sorry.
Und dann sagen wir mal, ich meine, natürlich, klar, haben wir nicht. Aber dann würde ja auch jeder das unterschreiben, dass wir besser geworden sind als letzte Saison.
Ja.
Also, weil das ist dann ja schon wirklich eine 8 angesichts der Konkurrenz doch, die also zwar insgesamt in der Breite stärker geworden ist, in der Spitze schwächer geworden ist wahrscheinlich. Wäre das ein sehr, sehr achtsamer Platz für Ende November.
Ja.
Kann man schon so sagen.
Absolut. Ja, und damit sind wir wieder bei einem weiteren Auf und Ab, sag ich mal. Wir sind diese Kurve des...
Ja, auch, man wird nicht schlau aus dem Verein.
Nee, die Kurve auch des Angiometers, die bewegt sich auch rege auf und ab, nachdem ja dann doch die Stimmen teilweise sehr harsch wurden, auch wir ja hier im Podcast auch mal so die ersten Fragezeichen geäußert haben. Ich will uns da jetzt gar nicht ausklammern. Beweist dann ja die Mannschaft und auch der Trainer dann jetzt dann doch wieder, dass diese Philosophie Hand und Fuß hat und auch die richtige ist. Na klar, immer noch der Einschub dieses Manchester City ist jetzt vielleicht auch nochmal ein Sonderfall, aber es ist auch immer noch Manchester City mit einer auch an einem schlechten Tag und an einer schlechten Serie noch über die individuelle Qualität verfügen, über die sie halt nun mal verfügen. Man muss sich allein mal schauen, wer da auf dem Platz stand. Klar, ein Rodri hat gefehlt. Der wurde vor dem Spiel geehrt.
Das merkt man schon sehr, sehr doll.
Genau, dann war jetzt noch die Vertragsverlängerung von Guardiola. Das ist auch so ein bisschen für meinen Geschmack sehr geräuschlos irgendwie über die Bühne gegangen. Ich muss aber auch sagen, ich konsumiere ja nicht mehr so viel Fußball related Sachen, aber ich habe das so als Nebenmeldung gelesen. Ich glaube auch, weil jetzt City eben in dieser Negativspirale steckt, war das jetzt vielleicht gar nicht mehr so das Riesenthema, was es vielleicht sonst gewesen wäre, weil er ja doch noch vor ein paar Monaten noch sehr große Unsicherheit war und dann hieß es, man weiß nicht, ob er bleibt und hat sich jetzt ja, glaube ich, nochmal für ein Jahr committed oder für zwei.
Ich dachte für eins, aber okay. Vielleicht ist das, ich dachte ein extra Jahr.
Ein extra Jahr, okay.
Vielleicht hat er noch eine Option für ein zusätzliches.
Ja, das kann gut sein.
Aber ja, du hast, ich finde auch, dass dafür, dass halt er vielerseits gerade medial halt auch so ein bisschen schon vorher gemunkelt, bevor jetzt halt die fünfte Niederlage am Stück gekommen ist und jetzt vielleicht, glaube ich, auch unabhängig davon, dass City diese Saison wirklich bedeutend schlechter aussieht als in den vorigen Saisons, finde ich, und darum viele halt auch schon so ein bisschen gemunkelt haben, vielleicht ist das Ende der Ära Pep bei City. Und mich hat es eigentlich auch ehrlicherweise überrascht, dass er dann verlängert hat. Und ich finde auch, dass dann eigentlich doch relativ geräuschlos über die Bühne gegangen. Kann natürlich auch einfach sein, dass City dann, obwohl es der größte Trainer der Welt. Ja. Das ist jetzt irgendwie, also eigentlich schon erstaunlich, das stimmt, weil ich hatte auch den Eindruck, aber aber wenn man, ich hatte irgendwo eine Statistik gesehen, ich glaube, das hatten die im Jamie Carragher hatte das irgendwo im Fernsehen, die großen Chancen, die City irgendwie kreiert hat, ich glaube im Vergleich zum Durchschnitt der Liga, und es war immer so, jede Saison plus 40, plus 50, plus 30, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, und diese Saison irgendwie so minus 3 oder so, also total krass, weil immer halt immer viel, viel mehr und diese Saison viel weniger, also dieser Einbruch, den City da gerade vollzieht, den hat man nicht nur im Spiel gesehen, sondern das ist auch merklich. Aber der Kader, ich finde auch insgesamt, dass der Kader nicht mehr so dolle ist. Viele ältere Spieler.
Ja.
Haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Es tut sich halt eine Lücke auf, vielleicht so ein bisschen. Und mal abwarten auch, ob nicht vielleicht trotzdem das Ende ob Guardiola nicht trotzdem bei City dann am Ende der Saison Geschichte sein könnte, weil man eben die ganze Saison hinter den Erwartungen bleibt.
Ja, der Kader ist sehr, sehr, doch, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil ja auch dann immer mal wieder junge Spieler geholt wurden, aber hat dann doch die Leistungsträger sind einfach alt. Ich hatte jetzt auch natürlich nicht geholfen, dass du einen Gündogan zurückgeholt hast.
Nee, der auch nicht so richtig scharf aussieht.
Genau, einen De Bruyne, ich habe es jetzt gerade noch gelesen, hat noch ein Jahr Vertrag, liebäugelt jetzt irgendwie auch schon mit einem Abgang oder lässt das zumindest offen.
Also, bin mir ganz sicher, der geht nach Saul. Ja, das finde ich, riecht 100% nach Saul.
Fetten Paycheck. Also es ist dann doch irgendwie doch das Ende eines Zyklus jetzt bei Manchester City. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass das irgendwie im letzten Jahr quasi schon da mehr, also ich hatte das Gefühl, dass da dieser eigentlich ein ganz guter Umbruch begonnen wurde, aber der dann irgendwie jetzt ins Stocken geraten ist und jetzt merkt man, okay, der Kader wird älter. Und ich glaube, dass es da nochmal einen Overhaul braucht. Und den will sich jetzt offenbar Pep Guardiola auch wieder annehmen. Und ich bin mal gespannt, ob er das wieder einmal, wie bislang immer, souverän, erfolgreich über die Bühne bringt oder ob jetzt vielleicht dann doch der Zenit überschritten ist. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt das erste Mal dann doch tauchen Fragezeichen auf.
Ja, absolut. Bin ich auch sehr gespannt.
Ja.
Aber ja. Hast ja schon ein paar Spieler hast du ja schon genannt. Madison, eine super Leistung. Kulusevski macht keine Anzeichen, macht keine Anstalten. War ja schon bei den, das habe ich nicht so verfolgt, vielleicht hast du das mehr verfolgt mit Schweden, ob er da, da war er auch sehr gut, ne?
Ja.
Da gab es ja irgendwie dieses, ich weiß gar nicht, warum die so gefilmt worden sind. Da weißt du das? Dieses Let's Eat
Meme-Ding. Ja, genau.
Also der entwickelt sich immer mehr zu, ja, also vielleicht fliegt er jetzt aktuell noch unterm Radar, wie gut er wirklich ist. Aber er ist 24 und spielt aktuell wie, ja, wirklich, würde ich fast sagen, wenige Leute aktuell im Fußball.
Ja.
Also man kann, ich will nicht übertreiben, aber so viele fallen mir jetzt nicht ein. Ich habe jetzt auch nicht so viel Fußball diese Saison geguckt. Geht mir da genauso wie du, haben wir am Anfang schon vor der Aufnahme drüber gesprochen. Aber ich glaube, da muss relativ bald schon Kulusevski genannt werden tatsächlich.
Ja, also wir haben das ja schon immer gesagt, er hat einfach eine sehr hohe Work Rate, sag ich mal, ist einfach sehr ausdauernder Spieler, sehr physischer Spieler auch. Aber gleichzeitig, sage ich mal, notwendig filigran auch mit dem Ball.
Genau. Er hat auch manchmal wieder so Dribblings raus.
Krass,
also überhaupt diese City, ganze Saison, also, die man so lange nicht von ihm gesehen hat. Ja. Weil am Anfang, als er zu uns kam, war ja auch so, was zaubert der Typ da nach einer Weile.
Genau.
Das sah ja auch schon unglaublich aus. Ja. Und da hat er jetzt noch mal, jetzt aktuell, legt er dann noch mal deutlich, finde ich, noch mal eine Schippe drauf. Ne?
Ja, und ja, also einfach jemand, der den Ball mit unglaublich viel Energie treiben kann, nach vorne treiben kann, technisch sicher nicht das 9 plus Ultra ist, aber halt eben auch über eine gewisse Klasse verfügt und jetzt einfach in neuer Position extrem aufblüht. Also ich hatte mir da mal ein schönes Stück durchgelesen, einer Zeitung, die ich jetzt nicht nennen werde. Ihr wisst wahrscheinlich, worüber ich rede.
Bild. Bildsport.
Genau, Sportbild. Bravo-Sport, nein.
Sportbild, das ist das Ding, genau.
Bravo-Sport. Nein, natürlich bei The Athletic, dass ja tatsächlich Kulusevski bei Atalanta damals schon als Nummer 8 und Nummer 10 gespielt hat, bevor er dann da bei Juventus eher auf den Flügel gedrängt wurde von Andrea Pirlo und Allegri, deren, ich glaube, so war das. Ich glaube, ich.
Ach, Pirlo? Echt? Also, kann sein.
Nee, ich glaube, er hat das erste Mal auf dem Flügel gespielt, schon als er bei Parma war, verliehen, aber.
Ach so, du meinst jetzt Pirlo unter. Ach so, ich hab's nicht
als
drauf.
Als der Trainer.
Du meinst jetzt.
Pirlo der Trainer.
Ich dachte nämlich gerade, war der auch bei Atalanta irgendwie als Co-Trainer oder so? Achso, du meinst jetzt Atalanta und Juventus, sorry, habe ich nicht gedacht. Okay, Juventus. Klar, natürlich.
Dass er quasi aber in seinem frühen Entwicklungsstadium in Italien schon, das, worauf ich hinaus will, auch schon als Achter und als auch als Zehner gespielt hat und jetzt in dieser Rolle einfach bei den Spurs jetzt sehr aufblüht, sodass man sich halt fast schon fragen kann, okay, warum ist das nicht früher so gekommen? Aber gut, das ist ja.
Das stimmt.
Also, das braucht, glaube ich, manchmal auch ein bisschen dann auch die ideale Position für einen Spieler zu finden. Und ja, insofern ist er da jetzt aktuell nicht mehr wegzudenken aus dem Mittelfeld der Spurs. Einer der besten Spieler der Premier League derzeit, auf jeden Fall. Ohne Frage der beste Spieler der Spurs aktuell. Und hat das auch gegen Manchester City wieder absolut bewiesen. Und du hast es gerade schon gesagt, es gab diese Dokumentation mit diesem Meme, Let's Eat, dann gab es jetzt dann unmittelbar vor dem Let's City-Spiel, genau, gab es ein Interview, irgendwie habe ich gelesen, wo er so ein bisschen kritisiert hat, oder nicht, es war keine harsche Kritik, aber er hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, dass bei Tottenham ja durchaus auch neulich noch sich die Mentalität und das Mindset, dass da noch dran gearbeitet werden kann, dass man da noch professioneller sein muss, gerade das, was wir eben besprochen haben, die Konstanz, gerade gegen schwächere Teams, Killer-Mindset, wie man so schön sagt, dass das was ist, was da noch, glaube ich, nicht so, also was noch stärker ausgeprägt sein könnte, so hat er es formuliert. Und das ist einfach, nach außen wirkt das halt auch nach einer emotionalen Entwicklung, nach einer Reife. Ich meine, man muss sich das vor Augen führen, der Kulusevski ist auch noch sehr jung. Also als wir den geholt haben, war der 21 oder so.
Jetzt ist er 24,
jetzt ist er, genau. Jetzt ist er 24, der ist immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, finde ich, weil er auch gefühlt schon sehr, sehr lange irgendwie im Profifußball unterwegs ist, ja schon sehr früh nach Italien. Und insofern zeigt sich da gerade eine Entwicklung, die sehr zu begrüßen ist, sowohl fußballerisch als auch abseits des Platzes. Man muss schauen, ob er nicht dann auch mal eine größere Rolle einnimmt bei den Spurs, mehr Verantwortung übernimmt. Das ist sicherlich perspektivisch was, wo ich ihn auf jeden Fall sehe und ihn viele andere, denke ich, auch
100%ig.
Sehen.
Hundertprozentig. Wenn er bleibt, toi toi toi, hoffen wir mal auch mal, dass da nicht im Sommer oder so, wie bei manchem Spieler, jemand anklopft, dann ist das absolut für dich Kandidat für Kapitän, ne?
Ja.
Also je nachdem, vielleicht, dass Son vielleicht ein bisschen sekundäre Rolle einnimmt, etc., ist, finde ich, Kulusevski eigentlich wie gemacht dafür.
Ja. Ja. Absolut.
Lass uns noch ein bisschen beim Spiel bleiben. Ich wollte schon über die große Verletzung. Wann ist das rausgekommen? Gestern?
Gestern, glaube ich.
Reden, aber vielleicht bleiben wir. Oder was gibt es noch was zum Spiel zu sagen? Was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Ich meine.
Puh.
Die beiden großen, die besten Spieler haben wir jetzt schon genannt. Verteidigung hast du gesagt. Hatten wir ja gerade Dragosin, wahrscheinlich der am meisten kritisierte Spieler diese Saison. Ein sehr ordentliches Spiel gemacht, sehr gutes Spiel gemacht, oder? Also so wie ich das gesehen habe, gab es eigentlich relativ wenig an ihm auszusetzen.
Ja.
Die Chancen, die City so hatte, weiß ich jetzt nicht, ob die so auf seine oder so direkt auf seine oder Ben Davies Kappe direkt gegangen sind. Also beide Innenverteidiger waren da, kann man sagen. Haben das gut gemacht. Also mehr als gut gemacht, super gemacht. Hatte man, glaube ich, auch vorher nicht so gedacht, weil als man das schon wieder gesehen hatte mit den Verletzungen, da könnte man ja Böses erahnen. Mhm. Ja, also die muss man auf jeden Fall, glaube ich, da auch nochmal gesondert hervorheben. Ansonsten, ja, Johnson mal wieder getroffen. Auf wie viel Toren steht Johnson jetzt? Das ist auch verrückt.
Ja, der ist auch natürlich in Form. Ich muss mal gerade kurz schauen.
Brandon. Ja, ich wollte auch mal gucken, Johnson. Wer hat denn überhaupt noch in der Premier League so viel mehr Tore? Salah bestimmt, okay.
Aber 5 Tore hat er jetzt. Ich meine, er hat auch einige gemacht hier im Europa League, im Cup und so. Das
okay, das hätte ich jetzt
auch verzerrt. Verzerrt dann
das wahrscheinlich enttäuschend. So das Bild. Ja, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, aber 5 Tore, hey.
Ja, also er ist auf tatsächlich zusammen mit James Maddison, der auch schon erstaunlich oft getroffen hat, ist er auf dem ersten Platz der Tottenham-Torschützen. Dahinter kommt dann Solanke mit 4 Toren und insgesamt sind sie da auf.
Haaland hat 12 Tore? Wo hat er denn 12 Tore her? Wo kommt das denn
her? Irgendwann mal gegen Wolves oder so. Oder irgendwie Ipswich, Wolves, irgendeine Mannschaft. Hat der mal wie ein Viererpack Tappins.
Wahrscheinlich, ne? Genau, ja.
Tappin und Penalty Merchant.
Habe ich gar nicht mitbekommen, verrückt. Ja.
Ja. Ja.
Nee, aber auch der ist immer da. Und Werner, weil er eben drüber gesprochen oder schon vor der Aufnahme, auch Werner, haben wir uns alle gefreut.
Ja, ja, absolut.
In der Kneipe, als wir geguckt haben. Das war ein schöner Moment. Hat auch richtig gut gemacht.
Ja.
Schön durchgesteckt.
Ja.
Oder durchgesteckt ist nicht das richtige Wort, auch schon rübergelegt. Ich hoffe, das hat ihm irgendwie gut getan.
Ich glaube auch. Ich denke auch. Ich glaube, dass er generell so ein bisschen dieses, ja, Formtief bisschen überwunden hat, vielleicht mehr Selbstvertrauen getankt hat, hat dann ja auch mal zwischendurch getroffen. Hier ein Assist, da ein Assist, paar ganz akzeptable Leistungen. Ich glaube, das seiner Rolle angemessen. Und das hat er jetzt auch gegen City dann wieder ganz gut gemacht. Man muss das immer so
bei Werner wird natürlich sehr.
Bei Werner immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen, einfach und schauen, okay, hey, was ist seine Rolle, was ist seine Aufgabe, und ja.
Bei Werner ist immer so ein bisschen jetzt auch die Frage, was aus ihm wird, ne?
Ja.
Man hat ja schon mehrfach jetzt gelesen, dass er wohl angeblich im Januar zurück nach Leipzig gegeben werden soll. Weiß ich nicht, was man davon halten soll. Ich könnte mir eigentlich aber auch eher vorstellen, dass wahrscheinlich im Januar Schluss ist, oder?
Ja.
Kommt natürlich drauf an, auf die Transfers und so, ob man was, wen man bekommt und so.
Odo Bär ist jetzt noch verletzt und wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile fehlen. Deshalb wird man, denke ich, Werner nicht abgeben, wenn sich nicht eine Alternative, sage ich mal, ergibt, die ähnlich wie Werner vor einem Jahr, sage ich mal, sich sehr schnell und auch kostengünstig vielleicht realisieren lässt. Und das ist dann immer eine Sache im Januar-Transferfenster. Da können halt die Deals sich einfach spontan ergeben oder auch eben halt nicht ergeben. Ja. Und deshalb wird das, glaube ich, eine ganz, ganz pragmatische Lösung dann sein. Ergibt sich was, dann kann ich mir vorstellen, dass man auch dann Timo Werner wieder nach Deutschland schickt. Ergibt sich nichts, dann wird man ihn behalten. Und dann im Sommer wahrscheinlich die ganze Situation mit einem wieder genesenen Wilson Odobert, der jetzt ja auch echt noch nicht viel gezeigt hat oder noch nicht viel zeigen konnte.
Nee, wirklich nicht. Auch einfach wieder super ärgerlich, ja, ey. Das ist aber, ja, das muss allgemein auch mal ein Thema, was ein bisschen zu wenig beleuchtet wird, finde ich, oder worüber zu wenig gesprochen wird, weil wir über letzte Saison relativ viel darüber gesprochen haben, nämlich die irrsinnige Anhäufung von Verletzungen. Und wir ja ein bisschen gehofft haben, ich erinnere mich noch, das war immer so ein bisschen das Thema, so, ja, okay, die Spieler müssen sich jetzt erstmal einstellen auf die anstrengende, fordernde Spielweise von Ange. Und wenn sie sich darauf eingestellt haben, dann werden die Verletzungen auch weniger. Da würde ich jetzt aktuell sagen, wenn das überhaupt stimmt, da kann man eigentlich sagen, das ist nicht, dem ist nicht so, oder? Also die Verletzungsliste, die wir jetzt hatten in der letzten Zeit, das reiht sich eigentlich ein, wie es in der letzten Saison auch die meiste Zeit lief.
Ja,
ne?
Es wird jetzt doch wieder echt viel. jetzt auch noch ein Micky van de Ven fällt ja noch aus bis Mitte Dezember. Romero soll, glaube ich, nächstes Wochenende wieder fit sein, habe ich gelesen, aber ist auch, das habe ich jetzt auch schon mal ein paar Mal gehört, also irgendwie
ja, auch, genau, ich würde sagen.
Ja, scheinbar ein doch nicht so ganz kleines Problem zu sein. Dann, klar, Wilson Odobert, jetzt, das können wir vielleicht auch noch kurz besprechen, Rodrigo Bentancur wird den Spurs eine ganze Weile fehlen durch seine Sperre. Die wurde von den Spurs
7 Spiele.
Die wurde von den Spurs angefochten. Erstmal. Das gab es dann auch einige Reaktionen zu, einige Kritik auch. Ich kann das irgendwie, ja, ich kann, das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Spurs das auch so in ihrem Statement geschrieben haben, dass sie natürlich die Strafe akzeptieren, aber mit dem Strafmaß halt nicht happy sind. Und man muss natürlich auch sagen, das ist schon eine ganze Hausnummer. 7 Spiele. Ich glaube, man stützt sich da, sag ich mal, auf die, ja, so ein bisschen den Quervergleich mit anderen Fällen, so die Präzedenz. Ich weiß nicht, ob ich damit so happy bin. Klar, 7 Spiele ist viel, aber am Ende des Tages, es war ein Fehler und der muss auch bestraft werden. Was da dann das genaue Strafmaß am Ende ist, was auch das faire Strafmaß, das will ich gar nicht beurteilen eigentlich.
Genau.
Insofern.
Das ist schwer zu beurteilen, genau. Ich glaube, man kann ihm abnehmen, dass es, wie sage ich das jetzt, clever. Vor allem, dass er dumm war, so seine Aussage, unbedacht dumm. Ja, nee, das meine ich nicht, aber ich meine, ich will es jetzt nicht entschuldigen, aber
das ist absolut,
man hat den Eindruck, es war vor allen Dingen einfach dämlich, die Aussage. Und ich glaube, was viele halt daran stört, ist, dass, naja, gut, großes Fass, aber dass viele Spieler, die in der Premier League spielen dürfen und sich anderer vergehen, vermutlich oder sehr wahrscheinlich begangen haben, dass die halt auf dem Platz stehen und auch teilweise von ihren Vereinen hochgehalten werden und so. Ich glaube, das war einfach dann die 7-Spiele-Sperre, dass das so ein bisschen vielen Fans als unverhältnismäßig aufgestoßen ist und offensichtlich dem Verein auch. Ich glaube, also hattest du das eben schon gesagt, sie könnten es auf 6, glaube ich, reduzieren, oder? Ist das so?
Ich weiß nicht genau, auf wie viel sie es reduzieren können. Ich habe nur mitbekommen, dass quasi die Spurs die Strafe angefochten haben. Auf wie viel sie es dann letztendlich reduzieren, hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf, ehrlich gesagt.
Wenn ich mich nicht total irre, dann sind es, glaube ich, 6. Aber vielleicht rede ich auch Quatsch. Dann berichtigt uns gerne. Oder mich, nicht uns. Also Bentancur fällt aus. Romero hoffentlich nächstes Wochenende wieder fit.
Ja.
Vermutlich viel besser hätte Romero das dann auch nicht gemacht und Van de Ven als, also viel besser kann man es nicht machen, als Davis und Dragogin. Darum ist man ja eigentlich da, obwohl das eigentlich vermeintlich so elementar wichtige Positionen sind und die Backup-Options eigentlich die ganze Saison oder auch schon vor der Saison so schlecht aussahen, dass man da ja schon fast ein bisschen beruhigt.
Ja,
sah gut aus. Ja, und der große Ausfall, der gestern, glaube ich, öffentlich wurde, ist der Ausfall unseres. Die Schocknachricht, ja wirklich, we can't have nice things, hat irgendwer auch geschrieben von unseren. Ist nämlich, dass unser Stammtorhüter Guillermo Vicario, Namen, offensichtlich eine, schon operiert worden ist, hat sich wohl irgendwie eine Fraktur zugezogen. Weiß man wo? Weiß man nicht so richtig, was genau passiert ist.
Also es ist wohl während dem City-Spiel passiert, bei irgendeiner Kollision. Er hat dann ja gesagt, dass er das Spiel, des Spiels irgendwie mit einem gebrochenen, was war es jetzt, Knöchel?
Ich glaube Knöchel, genau. Ich glaube Knöchel.
Gespielt hat.
Ja, rechter Knöchel, genau.
Ja, und jetzt die Ausfallzeit ist halt jetzt gerade noch nicht ganz klar. Also ich glaube, das reicht. Mhm. Also was wir auf jeden Fall sagen können, er wird bis Ende des Jahres ausfallen. Minimum. Und wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch den ganzen Januar ausfallen, denke ich mal. Also ich denke, mit einem Minimum von 2 Monaten sollte man rechnen. Und dann kann es auch noch länger dauern. Das ist jetzt die Frage. Das können wir, glaube ich, noch nicht so genau vorhersagen. Das hängt so ein bisschen immer davon ab. Ich bin kein Mediziner, Max. Da bist du noch mehr bewandert als ich. Auch wenn du ja immer wieder sagst, dass du kein Orthopäde bist.
Nee, ich habe gerade geguckt, Sprunggelenksfraktur sagt hier eine höchst Eine höchst seriöse Seite, nämlich gelenk-klinik.de, sagt 6 Monate.
Ui, scheiße. Da war, also ich habe irgendwas von,
ob das,
ich habe irgendwas von
ich hab,
10
genau,
bis 12
ich auch
Wochen
sagen.
Gelesen oder so.
Ja. Das gibt es bestimmt großes Spektrum. Ich denke auch mal, dass das nicht 6 Monate ja. dauert. Also
ich glaube.
Aber wir können davon ausgehen, ja,
wir
sorry,
schon, nee, wir können schon, ja. glaube ich, die Hoffnung haben, dass er diese Saison nochmal spielen wird, aber halt jetzt trotzdem schon einen großen Teil der Saison ausfällt jetzt erstmal.
Genau.
Und das ist echt,
also definitiv jetzt erstmal den Dezember.
Ja, das ist eine absolute Horrornachricht, weil wir haben mit Fraser Foster einen Backup-Torhüter, der wirklich eigentlich nur da ist, um einen Kaderplatz aufzufüllen.
Findest du den so schlecht? Das ist ja meine so ein bisschen Hot Take, dass ich nie so ein riesen Hater war. Oder dass ich ihn nie so schlimm gesehen habe, wie viele Leute. Es gab dieses eine Spiel letzte Saison. Wie war das
gegen
nochmal?
Fulham.
Keine Ahnung. Fulham. Wo er die Elfmeter halten musste. Wo er da immer umfällt, wie so vom Blitz getroffen. Das war halt eine Katastrophe, aber es war halt auch Elfmeterschießen. Und ich finde den allgemein eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, aber ich glaube halt.
Ich fand ihn auch früher immer schon gut, bevor er bei uns war.
Ich glaube, er ist halt so einer, der, weißt du, das ist so ein Highlight-Goalkeeper. Der hatte doch mal dann auch da dieses, vor ein paar Jahren, dieses unglaubliche Spiel gegen Arsenal.
War das nochmal?
Wo er wirklich,
Arsenal war das,
wo er wirklich ein Highlight-Reel hat. Das ist unglaublich. Aber dann im nächsten Spiel lässt er die einfachsten Dinger rein. Also ich habe einfach die Sorge, dass er natürlich on his day ein fähiger Keeper ist, aber ich sehe bei ihm nicht die Konstanz, uns über mehrere Monate hinweg ein sicherer Rückhalt zu sein. Das ist meine größte Sorge.
Das ist schon ein bisschen gruselig, die Vorstellung, das stimmt schon. Also, ich glaube allgemein, wenn ein Backup-Keeper dann für mehrere Monate eingreifen muss,
ja, das ist immer schwierig.
Das ist nie doll. Also, wer hat schon einen ordentlichen Backup-Keeper außer City? Und bei Liverpool. Ortega sind ja auch manche Leute jetzt schon wieder. Liverpool, ja. Aber sonst, da wird schon. Wie ist überhaupt die Torwart-Situation bei Real zum Beispiel? Die hatten ja letzte Saison auch mit
Kepa, letztes
dem Kreuzbandriss.
Lunin
aber genau.
haben sie doch und Courtois.
Genau, der war ja dann ausgefallen. Aber ich muss sagen, ja, das ist keine gute Aussicht. Ich finde jetzt aber nicht, also es ist eine Katastrophe. Ich glaube aber, ich bin nicht, da nicht ganz so negativ eingestellt gegenüber Fraser Foster wie manche anderen. Hm. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Navas holen. Geht das überhaupt? Das ist jetzt auch schon wieder so. Das wollte ich noch nachlesen vom Podcast. Ob man
ihn quasi schon während der Saison holen könnte, meinst du?
Können wir vertragslose Spieler holen?
Boah. Ich glaube nicht.
Du weißt es auch nicht?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay, aber ich glaube nämlich auch nicht, aber ich weiß nicht warum.
Der
wäre, glaube ich, so der namhafteste Name, der namhafteste Name. Der bekannteste, der gerade so vertragslos, vertragslos ist an Torhütern. Und der ist auch nur 2 Jahre älter als Forster, also.
Ja.
Ja, aber ist schon richtig beschissen, also gerade halt nach dem Wochenende. Wird man morgen sehen, übermorgen sehen, gegen die Roma. Da wird
Forster
wahrscheinlich seine Premiere bekommen.
Ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also ja, die Vereine können
das
die Spieler
schnell,
unter Vertrag nehmen. Das Ding ist halt nur die Registrierung, der Kaderregistrierung. Wenn in dem Kader, wenn quasi kein Kaderplatz mehr frei ist und die Spieler über 21 sind, weil dann, wenn sie drunter sind, müssen sie ja nicht registriert werden, dann kann man sie quasi erst wieder mit Beginn der nächsten Registrationsphase, und die wäre dann wieder im Transferfenster, dass sie dann spielberechtigt sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, ob die Spurs ihren Kader komplett ausgereizt haben. Und ich gehe aber davon aus, ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht genau. Das wäre nämlich die Voraussetzung, dass sie noch einen Kaderplatz freigelassen hätten bei der Registrierung im Sommer. Dann könnten sie jetzt auch beispielsweise einen Keylor Navas jetzt auch noch während der Saison registrieren. Aber ganz ehrlich, Keylor Navas, I am not sure. Also ist das
ja,
die Lösung?
Ist auch, finde ich auch. Nein, auf keinen Fall. Was man jetzt gehört hat, ist, dass im Januar eventuell dann schon mal dass durch diese Verletzung jetzt so ein bisschen die Überlegungen, einen Backup-Keeper zu kaufen, der, Vicario vielleicht nicht Konkurrenz macht, aber der doch so ein bisschen mehr, ein höheres Level an Konkurrenz mit sich bringt, verpflichten könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Januar passiert, tatsächlich.
Ja.
Namen habe ich jetzt nicht. Habe ich auch noch nichts gelesen. Hast du, fällt dir da jemand ein?
Nee.
Gibt's aber ich, das ist, Torwart ist halt immer schwierig. Haben wir auch schon tausendmal
so
gesagt.
Eine
aber.
Schwierige Situation. Ja. Das ist halt auch gerade vor dem Hintergrund dieser offensichtlichen verletzungsbedingten Lücke. Wissen natürlich auch dann noch die anderen, wissen die Torhüter selbst und auch die anderen Vereine, in was für einer Situation sich die Spurs befinden.
Ja,
und
klar.
Dann da eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden, die auch, sag ich mal, spielerisch ein Upgrade mit sich bringt, das ist, glaube ich, brutal schwer. Und da kann ich jetzt auch noch keine Antwort drauf geben oder Prognose wagen. Wir werden ja sicherlich uns dann irgendwann demnächst nochmal mit dem Kader der Spurs nochmal auseinandersetzen und da dann vielleicht auch nochmal intensiver darüber sprechen, auch mit konkreten Namen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt finde ich das äußerst schwierig.
Ja, finde ich auch total. Wir machen dann ja auch irgendwann im Dezember zur Weihnachtszeit unsere, bald schon, also machen wir jetzt schon einige Zeit unsere Transferfolge. Ich würde mal annehmen, dass wir da alle wahrscheinlich dann irgendeinen Torhüter, vielleicht hat man bis dahin auch irgendwas gehört,
ja.
Konkrete Namen. Allgemein hat man ja was Transfers anhört, hatte ich heute irgendeine Liste gesehen von ein paar Leuten. Das wird ja jetzt vermutlich im nächsten Monat auch mehr werden. Was ich gehört habe, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das auch wie seriös da die Quelle war, aber dass wohl die Spurs tatsächlich bereit sind, einiges Geld nochmal im Januar. Ich meine, das haben sie in den letzten
Wo hast du das gelesen?
Transferfenstern ja auch.
Bei Footy Insider oder hier, wie heißt der?
Ich habe gerade nämlich ITK. Die ganzen Seiten durchgekaut, ich habe es nicht mehr gefunden. Nein, es war nicht so, weil es war irgendeine
Poseidon oder wie heißt der Typ da?
Nein, es war irgendwie, aber es kann halt sein, dass es auch keine gute Nachrichtenseite war. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass sie wohl Geld in die Hand nehmen wollen würden, angeblich.
Das ist noch echt das Geilste.
Ja, das ist natürlich, das habe ich aber auch schon, die kriege ich gar nicht mehr mit. Irgendwie.
Ich habe ja auch kein Twitter mehr, ich kriege es nur ganz selten mit.
Außer man. Echt? Hast du es deaktiviert?
Nee, ich habe es nicht deaktiviert, aber ich bin doch, also ich habe es nicht mehr auf dem Handy und bin da doch sehr diszipliniert. Das ist dann auch am PC, rufe ich es eigentlich ganz selten nur noch auf. Und ich muss sagen, das tut einem echt gut. Kann ich euch nur empfehlen.
Das glaube ich. Ich habe es auch schon geschrieben, wenn ich oder wir nicht so einige nette Kontakte dabei Twitter hätte, wo es halt schwer ist, die irgendwie so anderswo zu haben. Ja. Oder die sind halt da so an einem Ort versammelt. Ja. Dann bin ich mir auch nicht sicher, ob ich noch auf der Seite wäre. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Sachen, über die wir sprechen sollten.
Ja, gerne.
Lass mich mal ganz kurz schauen. Wobei, nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also zwei kleine Randnotizen, eine Anekdote noch. Einerseits, hat sich jetzt, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, zum 5. Mal gejährt, dass die Spurs Maurizio Pochettino entlassen haben.
Ja,
das stimmt. Am 19.
Stimmt.
November 2019. Das ist krass irgendwie, dass 5 Jahre erst eine halbe Dekade. Und man muss ganz ehrlich, man muss dazu sagen, leider, dass sich seitdem eigentlich nichts so wirklich positiv entwickelt hat. Also man ist sportlich stagniert, wenn nicht sogar
auf und ab, aber insgesamt Stagnation.
Also konnte sich,
oder ein bisschen bergab.
Ja, konnte sich nicht weiterentwickeln, konnte sich, von Trophäen wollen wir jetzt mal gar nicht anfangen zu sprechen, dann wird's hier ganz traurig. Konnte sich ja auch irgendwie finanziell, infrastrukturell, was ja so ein bisschen auch damals das neue Stadion und man will jetzt quasi den Schritt machen dann zum ganz großen Verein, das ist irgendwie auch natürlich Hand in Hand mit dem sportlichen Entwicklung ist das irgendwie ausgeblieben und man befindet sich eigentlich genau da, wo man damals auch war. So. Nur das mit dem Unterschied, dass die Konkurrenz.
Wenn ich ein bisschen
nur
drunter.
Nicht, nur mit dem Unterschied, dass die Konkurrenz sich deutlich weiterentwickelt hat. Und vielleicht bin ich jetzt auch gerade zu hart, sagt mir gerne, was ihr dazu auch sagt, schreibt uns. Mhm. Aber das stimmt mich schon nachdenklich, muss ich sagen. Also ja, wir sehen jetzt seit einem Jahr mit Ange auch wieder zumindest den Ansatz einer richtigen Entwicklung, dass wieder langfristig einer Philosophie auch Raum gegeben wird. Aber gerade davor, das haben wir auch schon zu Genüge durchdiskutiert hier, waren das doch teilweise sehr entgegensätzliche, wirre Strategien, und Ideen, die dieser Verein versucht hat, in die Tat umzusetzen. Und das hat einfach nachhaltigen Schaden angerichtet. Und das wollte ich einfach nochmal hier in den Raum werfen. Vielleicht kein Happy-Thema, aber das...
Nee, aber ist ein interessantes Thema. Das ist ja sowas, der Geist von Pochettino, der da im Verein irgendwie rumspukt, gerade bei den Fans, die Versprechungen, die seine Amtszeit als Trainer gegeben hatten und die halt nicht eingelöst worden sind, bis heute nicht eingelöst worden sind. Das ist irgendwie, finde ich, ganz, ganz spannend, weil das hat, glaube ich, ich habe so ein bisschen erinnert, durch seine Zeit bei Chelsea hat sich halt natürlich dieses Verhältnis zu ihm verändert, verschlechtert oder ist vielleicht auch gar nicht mehr so bei vielen Leuten da. Aber das ist schon, ich finde das schon sehr interessant.
Ja,
und absolut. Ja, manchmal hat man das eigentlich, spukt irgendwie so durch den Verein.
Absolut. Und dann noch ein zweites Thema, was jetzt wir vielleicht jetzt als Abhänger, sage ich mal, nehmen können für diese Folge. Ganz witzig, gerade für mich als jemanden, der sich mit sowas auch beruflich beschäftigt. Die Spurs haben eine neue Brand Identity vorgestellt.
Ach ja, die Geschichte, stimmt.
Bin
ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Eine weltbewegende Nachricht, eine Remastered Brand Identity, also mit schön viel Marketing-Sprech begleitet haben die Spurs eine neue visuelle Identität ihres Logos und der ganzen, wie sagt man so schön in dieser Branche, des ganzen Look and Feels vorgestellt. Schreibt uns da auch da gerne mal, was ihr davon haltet, finde ich spannend. Ich muss dir sagen.
Auch sehr unterschiedliche Reaktionen.
Ja, ne? Also es ist ja echt kein großes Thema, muss man ja sagen. Also am Ende des Tages ist das, was irgendwie, ja, auf der anderen Seite, das ist natürlich schon auch sehr präsent, so Social Media im Stadion und überall. Man sieht das halt schon und klar, du verbindest halt auch mit allem irgendwie, mit jedem Marken. Und ich meine, klar, die Spurs sind eigentlich in erster Linie ein Fußballverein, aber dann doch auch eine Marke. Das ist ja der Trend. Das ist einfach so im globalen Fußball, dass Vereine, aber auch Spieler ja inzwischen schon werden zu Marken. Und die Marke Tottenham Hotspur, das haben wir auch schon häufiger mal so ein bisschen angeschnitten, ist halt nicht so stark, war ein Eindruck. Gerade im Vergleich mit anderen Konkurrenten.
Im Vergleich, ja, definitiv. Das hat natürlich auch bestimmte
Da will man sich jetzt scheinbar
Gründe, bisschen, historische Gründe,
ja, genau.
Fußballerische.
Da will man jetzt scheinbar ein bisschen aufarbeiten. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt rein subjektiv, es ist ein Nischenthema, aber mir gefällt das eigentlich ganz gut, was da vorgestellt wurde. Logo wurde verändert, in Anführungsstrichen, der Schriftzug wurde einfach entfernt. Man muss dazu auch sagen, es gibt eine neue Schriftart, das finde ich auch immer eine sehr spannende Wissenschaft für sich, weil die alte Schriftart, die war dann doch sehr altbacken, fand ich.
Ich mag aber die alte viel, viel lieber. Ich finde die toll.
Das kann ich verstehen, die hat halt einfach einen gewissen Charme und jetzt auch über Jahre sich entwickelt.
Ja.
Ich kann das
und das ist ja auch historisch durchaus, oder?
Wie bitte? Ja. Was meinst du?
Das ist ja durchaus auch ein bisschen historisch, die Schrift, oder? Also zumindest auf so alten Büchern, älteren Büchern, die ich habe, ist halt der Schriftzug auch immer in dieser, mit Serifen und so feine, ne, wie nennt man das, so eine Zeitungsschrift so ein bisschen, ne?
Ja. Ja, also, das
aber,
wurde in einer, ich habe es nochmal nachgeschaut, also 9 Monate zusammen mit einer Agentur, wie das immer so läuft, wurde diese neue Identität entwickelt und laut den Spurs wurden dazu 900 Spieler, die Staff, Coaches etc. befragt. Das stelle ich mir sehr interessant vor, ehrlich gesagt. Wäre ich sehr gerne involviert gewesen in diesen Prozess.
Meinst du, das stimmt?
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Da ist mit Sicherheit irgendeine Art von Feedback auch eingeflossen, aber ich kann dir zu 100% sagen, ich will nicht sagen, dass da aus viel wenig gemacht wurde, wenig viel gemacht wurde, aber es wurde auf jeden Fall nochmal in dem offiziellen oder in der Kommunikation nach außen wurde nochmal sehr viel mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Da bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Was dann am Ende die Substanz ist, keine Ahnung.
Ich glaube, da macht der Verein und seine Werbeagentur, die er da angestellt hat, Designagentur, macht da auch ihr eigenes Ding. Also wenn da irgendein Fan sagt, finde ich nicht so gut, Ja. Ich habe aber gerade gelesen, dass das tatsächlich angeblich diese Schriftart, die vorige Schrift, erst 20 Jahre alt sein soll. Mhm. Also, vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck, dass das so super historisch ist, kurz 20 Jahre. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so 19. Jahrhundert irgendwas ist.
Ja.
Zwei Punkte habe ich dazu noch. Und zwar den einen Punkt habe ich vergessen, vielleicht habe ich auch noch einen Punkt. Und zwar, dass sie dieses THFC-Ding, wie nennt man das?
Der offizielle Name ist Monogram. THFC.
Das ist sehr, sehr cool.
Ja, das sieht cool aus, das stimmt.
THFC, das sieht super aus, das ist klasse. Finde ich schön, dass wir das wieder so wiederbelebt haben, weil das hat man ja gar nicht mal gesehen so in den letzten Jahren. Das finde ich cool. Und was ich nicht gut finde, ist vielleicht, was soll dieser bescheuerte Spruch? Shine on you Spurs oder so, bring on the heat oder sowas. Was soll das? Das habe ich noch nie gehört. Das hat sich aber irgendwer ausgedacht, der keine Ahnung hat, oder?
Ja.
Haben sich auch viele Leute aufgeregt bei Twitter, ich wollte es nur einmal angesprochen haben, weil ich hier auf der Webseite sehe, dass es recht prominent auch präsentiert wird. Ist albern, vielleicht auch das überhaupt zu sagen, aber Stichwort Kommerzialisierung und so weiter. Läuft halt so in der Premier League ab, muss man ja trotzdem dadurch nicht gut finden. Ich kann schon auch verstehen, warum es Leute auch sehr, sehr negativ sehen.
Aber, ja.
Ja. Ja, ich finde auch. Muss man nicht.
Also, hochhängen. Man kann sich über viele Dinge aufregen.
Gerade in der Premier League, ne?
Ja. Man kann sich über viele Dinge aufregen, aber ich glaube, darüber muss man sich nicht aufregen. Über die neue Brand Identity des Spurs. Es war nur irgendwie ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit irgendwie nicht gerechnet. Kam irgendwie so from left field.
Kam aus dem Nichts.
So gesehen. Stimmt. Dachte mir, interessant.
Stimmt.
Wie spannend. Neue Brand Identity.
Ja. Ja.
Genau. Dann lass uns doch mal.
Guckt euch mal die Webseite an, ist sehr interessant.
Ja. Das muss ich wirklich sagen, das ist tatsächlich das guter Punkt. Das finde ich grundsätzlich meine Überarbeitung der Website begrüße ich sehr, weil die war vorher wirklich.
Ja, ist besser geworden, oder?
Die Website war wirklich eine absolute Frechheit. Und ich finde sie immer noch nicht optimal, weil ja auch teilweise noch die Sachen gleich sind. Nur halt in einem anderen Look. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal irgendwie, es gibt jetzt, glaube ich, da so Shortcuts und so, das ist schon mal einen Ticken besser geworden. Ja, also ich finde die Website der Spurs, gerade mit diesen überdimensionierten News-Beiträgen und Videos, die dann da in diesem The Latest Feed angezeigt werden, das ist wirklich ein absoluter Müll. Also.
Stimmt.
Naja.
Ja. Ja, haben wir, glaube ich, über die wichtigen Themen der letzten Zeit gesprochen. An vorderster Stelle natürlich der tolle, tolle Sieg gegen Manchester City.
Ja.
Also war schon wirklich, hast du ja auch gesagt, war schon lange nicht mehr so happy nach dem Sieg, muss ich echt sagen. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Hast du noch Anmerkungen zum Spiel? Gegen wen spielen wir denn jetzt? Wir spielen jetzt am Donnerstag gegen die Roma. Ja. Spannendes Spiel. Neuer Trainer gerade, ne? Genau, Ranieri.
Ranieri, korrekt.
Genau. Mal gucken, wie das läuft. Wäre natürlich jetzt typisch, wenn wir das wieder versauen. Aktuell stehen wir noch recht gut in der Europa League da, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau.
Und dann folgt am Sonntag, am 1.12., erster Advent, folgt dann das Heimspiel gegen Fulham, die auch eine sehr gute Saison spielen, wie ich das mitbekommen habe. Hab natürlich noch nichts geguckt von denen, aber wenn man so hört, was andere sagen und sich die Statistiken anschaut, sieht das sehr, sehr, sehr gut aus. Also wird mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel.
Ja, ich bin gespannt. Danach folgt dann noch,
Bournemouth.
Ein doch eher toughes Programm in der Premier League, wenn man jetzt mal, sag ich mal, langfristig schaut. Also klar, jetzt Fulham, Bournemouth, gut. Aber dann gerade zum Ende des Monats dann Boxing Day, Jahreswechsel und das sind jetzt.
Ich wollte gerade sagen, weißt du, gegen wen wir am Boxing Day spielen?
Echt ein toughes Programm. Also Liverpool noch vor Weihnachten, Chelsea auch jetzt bald, also wirklich bald in anderthalb Wochen, glaube ich. Das erste Spiel im neuen Jahr ist gegen Newcastle und dann geht's gegen Arsenal. Also und das sind jetzt, ist jetzt alles innerhalb der nächsten anderthalb Monate und Schlag auf Schlag ohne große Pausen dazwischen. Das heißt, es wird jetzt echt eine sehr, sehr taffe Phase. Dann geht es irgendwann noch gegen die Rangers dazwischen.
Genau.
Also
auch ganz cool, auswärts. Coole Auswärtsfahrt.
Insofern ist jetzt auch die eben angesprochenen Verletzungen sind einfach maximal kritisch.
Super ärgerlich, ja. Mal gucken, was man da erwarten kann. Aber Tottenham belehrt uns ja, dass immer, wenn man denkt, jetzt geht's bergab, dass es dann doch irgendwie wieder läuft. Also aktuell bin ich da noch nicht so super besorgt, muss ich sagen. Am meisten Sorgen macht mir dieses Chelsea-Spiel am 8.12. da hoffe ich, dass wir eine ordentliche Leistung abliefern. Ja, noch irgendwas zu sagen? Oder war es das für heute? Haben jetzt doch länger drüber gesprochen, als wir dachten. Wir dachten vorher, ach, kurze, knackige Folge. Gibt nicht so viel zu bereden, super Spiel. Aber gab es dann doch scheinbar einiges.
Ja.
Ja, genau. Willst du die Abmoderation machen, die letzte, oder soll ich?
Dass wir das jetzt hier noch in der Folge besprechen. Ich mach's kurz und knackig.
Sehr gut.
Macht's gut, viel bleibt gesund, Ohren steif halten.
Genau.
Und auch jetzt gerade mit Blick auf die Spurs, wir haben es gerade besprochen, werden turbulente Zeiten. Also, aber noch können wir ein bisschen in dem Ruhm vom Wochenende baden. Und genau. Damit bis bald und come on you Spurs.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.